Ein Mann definiert sich durch Taten oder Menschen ändern sich nicht. Das sind so typische Sprüche über Charaktereinschätzungen, die man immer mal wieder hört. Wenn diese Sprüche zutreffen, tja, dann wäre die Welt ziemlich einfach. Denn die einen tun nur Gutes und werden auch weiterhin Gutes tun. Die anderen tun nur Böses und werden auch weiterhin Böses tun. Da, aber ganz so einfach ist die Menschheit dann doch nicht gestrickt. Allerdings ist für einen bekannten Tu-nicht-gut es oft schwer, in seinem Umfeld als Guter angesehen zu werden, auch wenn die guten Taten und die Charakteränderung offensichtlich ist. Eine Wandlung vom Bösen, sozusagen vom Saulus zum Paulus, wird einem nicht so schnell abgenommen. Umgekehrt geht schon schneller. Aber Paulus wird hier in diesem Text, den wir heute besprechen wollen, zum Fürsprecher für Onesimus, und zwar bei Philemon, dem ehemaligen Herrn des Onesimus. Der Glaube an den Herrn und die Liebe zu ihm verändern grundlegend den ganzen Menschen. Das Denken, das Handeln und den Charakter. Aus Egoismus wird Liebe zu Gott und zu den Nächsten. Ich möchte uns die Verse lesen aus Philemon, die Verse 10 bis 14. Philemon 10 bis 14. Paulus schreibt da: Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Wie ich in der letzten Predigt schon sagte, um der Liebe willen schreibt Paulus diesen Brief an Philemon. Liebe ist ja immer wieder ein Thema bei Paulus, ein Thema, das gerade in 1. Korinther 13 den Wert der Liebe beleuchtet. Und auch jetzt sehen wir, dass Paulus nicht nur schöne Theorien verfasst, sondern diese auch praktisch umgesetzt werden können. Er richtet keine Forderung an Philemon, Onesimus wieder aufzunehmen, wozu er durch sein Amt als Apostel durchaus in der Lage gewesen wäre. Paulus bittet Philemon demütig, als ein Gefangener und Knecht Jesu Christi, da er weiß, dass die Liebe und der Glauben fähig sind, zu verändern. Denn ihn, Paulus, führte die Liebe zu Christus zur Demut, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Onesimus lässt sich durch die Liebe verändern, vom Unnützen zum nützlichen Sklaven, und Philemon wird durch die Liebe zu guten Werken befähigt. Das sind auch die zwei Punkte, die ich heute behandeln möchte. Liebe verändert, also die Liebe Gottes natürlich, und die Liebe Gottes befähigt zu guten Werken. Ich lese uns nochmal die Verse 10 bis 11. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, aber jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Nach einer wirklich langen Einleitung für so einen kurzen Brief, nämlich 9 Verse von 25, also mehr als ein Drittel, kommt Paulus endlich zu seiner Bitte. Eine Bitte, die so unscheinbar für uns erscheint, aber doch so viel beinhaltet. Mehr als man auf dem ersten Blick sieht. Paulus bittet für sein Kind. Für Onesimus zwar, aber er sieht ihn als Kind an, den er in seiner Gefangenschaft gezeugt hat. Das bedeutet nicht, dass Onesimus sein leibliches Kind von Paulus wäre. Denn Paulus bezeichnet auch Titus als sein Kind und sagt damit, dass dieser durch ihn zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Onesimus hat sich also im Kontakt mit Paulus während dessen Gefangenschaft kurz zuvor bekehrt. Und diese Bekehrung hat sowohl seinen Charakter als auch seine geistige Position verändert. Selbst in der Gefangenschaft, in der größten Einschränkung des Lebens, war das Evangelium durch Paulus noch wirksam. Es konnte nicht aufgehalten werden. Selbst in der größten Dunkelheit leuchtet das Licht des Evangeliums. Es verlischt nicht. Durch die Kraft Gottes ist das Evangelium stärker als alle Widrigkeiten, welche das Leben beinhalten kann. Durch die Kraft Gottes und nicht durch Menschenworte. Paulus hat Onesimus zum Glauben geführt. Er hat ihm das Evangelium erzählt, mitten in seinen widrigen Umständen oder gerade wegen dieser widrigen Umstände, in der beide waren, hat Gott sie vielleicht benutzt, um Onesimus zu sich zu ziehen. Der weggelaufene Sklave, von seinem christlichen Herrn geflohen, hört das Evangelium in der Fremde und da fällt es auf guten Boden. Der Boden ist vorbereitet. Die Dornen ausgerissen, neue Erde auf den Felsen gestellt, der Weg umgegraben, möchte man sagen, um mal an das vierfache Ackerfeld zu denken. Vielleicht hat Philemon schon die Vorarbeit geleistet, weil er ihm viel von Jesus erzählt hat. Aber es stieß auf taube Ohren, möchte man sagen. Nun aber hat Onesimus zugehört, die Ohren geöffnet und das Evangelium hat Frucht gebracht. Paulus nennt in Vers 10 nun zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal im Philemonbrief den Namen Onesimus. Obwohl er, Onesimus, der Anlass zu diesem Brief ist. Paulus erwähnt ihn aber direkt mit seinem neuen Stand als Glaubenskind und Glaubensbruder. Er ist eben nicht mehr der unnütze Sklave, denn etwas hat sich grundlegend verändert. Paulus verwendet in den Versen 10 und 11 ein Wortspiel, denn Onesimus bedeutet der Nützliche. Und dieser unnütze Nützliche ist nun durch Jesus Christus wirklich nützlich geworden. Durch Jesus Christus wurde das ganze Leben des Onesimus verändert. Jetzt wird er seinem Namen gerecht und erfüllt auch den Sinn und seine Bestimmung. Wahre Veränderung zum Guten ist nur in und durch Jesus Christus möglich. Onesimus war ein hoffnungsloser Fall, ein entlaufener, unnützer Sklave. Doch durch Jesus Christus ist Veränderung geschehen. Denn bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Seine Liebe und Gnade kann jeden grundlegend verändern. Hier kommt wieder das Werk Christi erneut zum Vorschein. Jesus Christus hat am Kreuz alles verändert. Unsere ganze hoffnungslose Situation, unsere verlorene Stellung vor Gott, unsere unvergleichbare große Sünde, die uns von ihm getrennt hat, sie wurde hinweggenommen. Er hat die Herrschaft des Bösen durchbrochen, damit Freiheit möglich ist, wie wir im Johannesevangelium lesen können. Johannes 8, 34 bis 36 möchte ich uns lesen. Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Onesimus wollte durch seine Flucht Veränderung bewirken, wollte eine neue, andere, bessere Lebenslage erreichen. Er wollte frei sein. Doch er hat diese Freiheit nicht in der Welt gefunden. sondern in Jesus Christus. Sinnigerweise geschah dies, indem er einem gefangenen und gebundenen Paulus begegnete. Jesus Christus hat sein Leben grundlegend verändert und neu gemacht, spürbar und auch sichtbar. Onesimus hat ein neues Leben erhalten. Wahre Veränderung ist nur bei Jesus Christus möglich. Dort, wo Jesus als neuer König ins Leben gekommen ist, das ist wahre Freiheit. Freiheit, die nicht mehr an Sünden, Süchten, Hass, Verletzung gebunden ist, in dem wir manchmal leben müssen, die nicht mehr versklavt, die nicht zerstörerische Folgen hat. Nicht mehr in der Finsternis zu versinken, sondern frei zu sein von dieser Last. Möchten wir das nicht alle? Ewige Freiheit, wirkliche Freiheit, ist nur in Jesus Christus möglich. Und dieser Weg ist, wie hier bei Onesimus, oft ganz anders, als wir ihn uns vielleicht vorgestellt haben. Nur der Glaube an Jesus Christus kann nachhaltig verändern. Und das zum wahren Nutzen. Und doch wird nun Onesimus von Paulus zu Philemon zurückgesandt. Da muss man sich fragen, wenn wir das Alte Testament ein wenig kennen, vielleicht ein bisschen mehr als nur ein wenig kennen, ob er da, der Paulus, nicht gegen das Gesetz vom 5. Buch Mose verstößt. Denn in Deuteronomium heißt es, in Kapitel 23, Vers 16, du sollst den Knecht, der sich von seinem Herrn weg zu dir gerettet hat, seinem Herrn nicht ausliefern. Wie kann also dieses Zurücksenden hier gerechtfertigt werden? Die Antwort finden wir in der Bekehrung des Onesimus und auch der rechtlichen Stellung von Paulus und Onesimus. Paulus hatte als Gefangener keine rechtlichen Autoritäten. Er hatte auch nicht das Recht, Onesimus zurückzuschicken. Er konnte ihn nur bitten, seine Pflicht gegenüber Philemon wieder wahrzunehmen. Die Rückkehr des Onesimus geschah also genauso wenig unter Zwang wie die Bitte des Paulus an den Philemon, ihn jetzt wieder aufzunehmen. Höchstwahrscheinlich hat Onesimus den Brief sogar persönlich überbracht. Und wie leicht wäre es für ihn gewesen, wieder die Flucht zu ergreifen, woanders hinzugehen. Jonas hat das auch mal versucht. Es wäre leicht gewesen, erneut unterzutauchen. Aber vor wem oder was Onesimus auch geflohen war, zu dem geht er nun freiwillig zurück. Aber eben nicht mehr als Unnützer. Er macht nun seinem Namen Ehre, aber wird Philemon, dessen Name bedeutet liebender, freundlicher, auch seinem Namen Ehre machen? Paulus bittet darum, Onesimus aufzunehmen, sodass Philemon selbst erfahren kann, dass sich grundlegend etwas geändert hat. Ja, Paulus geht sogar noch weiter. Philemon soll Onesimus wie das eigene Herz des Paulus aufnehmen, als ob Paulus selber vor ihm stehen würde. Stellen wir uns diese Situation einmal vor. Philemon weiß ja bis zum Lesen des Briefes nicht, was sich geändert hat. Plötzlich steht Onesimus wieder vor ihm. Onesimus übergibt also diesen Brief an Philemon, der keinerlei Hintergrundwissen hat. Und Philemon liest diesen Satz. Wie wird er reagieren? Wird er Onesimus freundlich begegnen? Diese Freundlichkeit zu erweisen, wird auch für Philemon nicht so einfach sein, selbst wenn er es gerne möchte, denn es wird ihn ja etwas kosten. Er muss vergeben und Onesimus, seinen Sklaven, den untersten in der Hierarchie, aufnehmen wie einen geistlichen Bruder und Lehrer Paulus. Paulus hebt Onesimus auf eine Stufe, auf der Paulus selber steht. Dabei wird er auch sein Gesicht vor den anderen Sklavenbesitzern verlieren, falls dies nicht schon durch das Christentum verloren gegangen ist. Diese Identifizierung des Onesimus mit dem Paulus verpflichtet Philemon also, mit Onesimus umzugehen, wie er mit Paulus umgehen würde. Das müssen wir uns einmal richtig vor Augen führen, um das recht zu verstehen. Aber das Leben aus der Gnade Gottes fordert immer wieder heraus. Es kostet etwas, nämlich die eigenen Ansprüche oder auch Beschuldigungen gegen andere abzulegen. In dieser Spannung, da wird dieser Brief geschrieben und auch überreicht. Wie viele Onesimi, ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl von Onesimus ist, gibt es noch heute? Menschen, welche durch Gottes Gnade verändert wurden und nun auch auf die Gnade ihrer Mitbrüder, Mitgeschwistern hoffen. Vielleicht steht gerade einer vor deiner Tür. Jemand, der deine Wiederannahme, deine Vergebung sucht. Wie begegnest du ihm? Vielleicht sitzt er sogar hier im Raum und du sagst, ich mit so einem will ich nichts zu tun haben. Aber genau mit so einem sollst du etwas zu tun haben. Aber nicht als Sklave, sondern als Bruder, als Schwester im Herrn. Das Wort Gottes fordert immer wieder auf, sich gegenseitig anzunehmen, wie Christus jeden Einzelnen angenommen hat. Im Römerbrief können wir nachlesen, Römer 15, Vers 7, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Es geht nicht um dein persönliches Dafürhalten, sondern es geht immer um die Ehre Gottes. Die Verherrlichung von Gott, das ist ja auch unser Lebenszweck. Das war schon immer der Lebenszweck des Menschen. Nur hat er sich eben mit dem Sündenfall davon abgewendet. Nun dürfen wir Gott wieder ehren und wir können es auch durch den Heiligen Geist. Gott hat Menschen als seine Kinder wieder angenommen. Und das, als sie noch Sünder waren, nicht erst nachdem wir uns gebessert haben. Wie viel mehr sollten seine Kinder untereinander Annahme und Vergebung üben? Und so führt diese gegenseitige Annahme weg von dem eigenen Egoismus und von eigenen Ansprüchen hin zur Ehre Gottes und dem Blick auf den ganzen Nutzen für die Gemeinde Christi. Paulus wollte ihn bei sich behalten, damit er an der Stelle Philemons ihm diene. Hier wird übrigens das Wort Diakone im Vers 13 verwandt. Die Liebe, sie befähigt zu guten Werken. Aber Paulus wollte eben nichts ohne diese Zustimmung des Philemon tun. Eine Wohltat wollte er nicht erzwingen, sondern sie sollte freiwillig sein. Wenn du irgendwo hörst, du musst was spenden, dann überleg dir, ob du was spenden willst oder ob du nicht lieber was bezahlst. Paulus wollte diesen inzwischen ihm so nützlichen gewordenen Bruder im Herrn am liebsten bei sich behalten. Das sagen die Verse 13 und 14. Als Gefangener war der Paulus auf zuverlässige Helfer angewiesen. Er brauchte sie. Sie sollten ja das Evangelium weitertragen, wozu er nicht in der Lage war. Er brauchte sie, damit er mit den Nötigsten versorgt wurde. Er brauchte sie, damit er auch wusste, was in der Welt um ihn herum vorging. Ich glaube nicht, dass er Fernsehen und Zeitung hatte. Weder das eine noch das andere. Wäre ihm vielleicht auch gar nicht erlaubt gewesen. Aber er brauchte Informationen. Sonst hätte er die Briefe an die Epheser gar nicht schreiben können. Auch nicht an die Philipper. Der Wunsch von Paulus, Onesimus bei sich zu behalten, ist also nachvollziehbar und verständlich. Und doch zeigt Paulus gerade hier praktisch, was das Leben in Christus bedeutet. Er lebt nämlich vor, was er im Philipperbrief selber schreibt. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Philipper 2, Vers 4. Paulus ist in Christus so frei, seinen eigenen Willen und seine eigenen Wünsche hinten anzustellen. Und für den einen Gefangenen so nützlichen Unterstützer zurückzusenden. Und da ist es interessant, dass Paulus hier für Dienen eben nicht das Wort verwendet, welches sonst für Sklavendienst benutzt wird, sondern jenes für Diakonie, das verwendet wird. Und damit deutet Paulus erneut seine Bitte an. Onesimus soll anstelle des Sklavendienstes freiwilligen Gemeindedienst ausüben. Paulus wünscht sich, dass Onesimus ihm an der Stelle von Philemon dienen würde. Doch er verzichtet darauf, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Vielmehr lässt er Onesimus eine lange Reise unternehmen, die mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate dauern könnte. Es war ja ungewiss, wie lang Onesimus unterwegs war, da Reisen auch sehr vom Wetter und von den Jahreszeiten abhängig war. Paulus wusste das. Wenn wir die Reisen von Paulus lesen, dann sehen wir, wie oft seine Reisen unterbrochen worden sind, vor allen Dingen Seereisen, aufgrund schwieriger Wetterlagen. Wie viel Dienst hätte Onesimus in dieser Zeit dem Paulus erweisen können? Wie viele wertvolle Arbeitsstunden gehen hier einfach verloren? Nicht sehr ökonomisch. Aber Paulus war bereit, um der Liebe willen korrekt zu handeln und weder an seinem Willen und seinen Bedürfnissen festzuhalten, noch pragmatisch zu agieren. Für Paulus und Onesimus wäre es einfacher und praktischer gewesen, wenn Onesimus einfach bei ihm geblieben wäre. Er hätte den Brief losgeschickt und irgendwann wäre er angekommen beim Philemon, aber nein. Paulus hätte Tychikus allein mit dem Brief zu Philemon schicken können und dann einfach die Antwort abwarten. Und dann hätte er ja den Onesimus immer noch losschicken können. So, dann geh mal zurück. Aber es wäre nicht korrekt. Er hätte damit vor der ganzen Gemeinde kein gutes Zeugnis abgelegt, der Philemon, wenn er das so gehandelt hätte. Aber auch Paulus hätte kein gutes Zeugnis abgelegt, weil er ja sozusagen schon die Forderung gestellt hat. Philemon wäre in einer Zwickmühle gewesen. Aber im Reich Gottes sind Treue und Aufrichtigkeit wichtiger als Wirtschaftsdenken. Paulus handelt hier so, damit Philemons Wohltat wirklich aus freien Stücken sein kann. Denn Paulus weiß, Zwang verändert das Fleisch nur temporär, zeitlich, nämlich so lange, bis der Zwang wegfällt. Die Gnade und Liebe verändern das Herz, und zwar bis in Ewigkeit, schrieb ein Ausleger. Leider ist mir der Name entfallen. Und genau auf das setzt er in diesem Brief, auf die Wirksamkeit dieser Liebe im Leben des Philemon, wie aber auch im Leben aller anderen Christen. Darum muss Paulus hier auch weder die Abscheulichkeit der Sklaverei erwähnen, noch einen Aufstand gegen das Sklaventum anregen. Ja, er weiß, dass es doch nur zeitweilige Änderungen mit sich brächte. Aber er will in der Tatsache der verändernden Kraft Christi leben. Einer Kraft, die das Römische Reich letztendlich bis in die Grundfesten verändert hat. Denn wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, sehen wir, wie das Römische Reich, ein Sodom und Gomorra, schlechthin durch das Christentum langsam, peu à peu, aber tiefgreifend verändert wurde. Aus einer Kraft, die auch heute noch ganze Gesellschaften umgestalten kann. Einer Kraft, die aus dem neuen Herzen kommt, welches Gott schenken muss. Paulus verwendet seinen apostolischen Einfluss also nicht zu eigenem Nutzen oder zu eigenem Komfort, wie das Leute manchmal in den ein oder anderen Gemeinden tun. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie schnell wächst die Versuchung, Macht und Einfluss für eigene Zwecke einzusetzen. Seine Macht zu verwenden, um Geld zu erhalten, das ist eine Versuchung, in der jeder Christ, auch christliche Leiter stehen, und das in den unterschiedlichsten Situationen. Wo Macht und Einfluss vorhanden sind, steht auch Satan direkt vor der Tür und möchte die Arbeit christlicher Leiter ins Wanken bringen. Und dazu verwendet er immer wieder die gleichen bewährten Mittel, nämlich Geld, Macht, Einfluss, um damit Entzweiung zu schaffen. Das alles kann zu Hochmut und letztendlich auch zu unmoralischem Verhalten führen. Paulus gibt hier ein anschauliches Beispiel, wie man gegen all diese Dinge bestehen kann, indem man in wahrer Demut in der Gnade Christi lebt. Wir haben alles durch Christus, was wir brauchen. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Wir müssen uns immer wieder an die Macht Christi statt an der eigenen Macht orientieren und das eigene Ego im Licht des Evangeliums anschauen. Denn egal wie erfolgreich jemand ist und wie viel Einfluss man ausübt und wie viel man für das Reich Gottes oberflächlich gearbeitet hat, wir bleiben absolut abhängig von der Gnade und der Vergebung Gottes. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln, Epheser 2,10. Wir sind sein Werk und in seinem Werk allein können wir handeln und wirken. Paulus widersetzt sich also mit aller Macht der Versuchung, seinem eigenen Vorteil durch seine Stellung zu erwirken. Und mag es noch so unscheinbar sein, denn ich denke nicht, dass irgendeiner etwas dagegen gehabt hätte, wenn Onesimus bei ihm geblieben wäre. Aber Paulus will nicht mal den geringsten Anschein dessen eines Vorteils haben. Wir sehen also anstelle von Hochmut eine absolute Abhängigkeit von Christus. Denn er weiß, Gott sorgt für alles, was er braucht. Sei es durch Onesimus oder durch einen Ersatz für Onesimus. Aber er kennt den Ersatz vielleicht noch gar nicht. Paulus verwendet seinen Einfluss, um auf das Evangelium und dessen gewaltige und absolut nachhaltige Kraft zu verweisen. Er verwendet so seinen Einfluss zur Ehre Gottes und nicht für seine eigenen Ansprüche. Paulus kann hier seine Bitte vorbringen, weil er weiß, dass Philemon dasselbe veränderte Herz hat. Weil er weiß, dass auch Philemon nach dem Willen Gottes sucht und nicht nach seinem eigenen Nutzen. Er ist bereit, um der Liebe willen auf den wertvollen Dienst und Nutzen des Onesimus zu verzichten. Wird Philemon um der Liebe willen auch auf seinen Anspruch verzichten? Paulus versucht nicht, soziale Strukturen mit Zwang und Gewalt zu ändern, weil er weiß, dass Veränderung in jedem Herzen beginnt, welches wirklich von der Gnade und Liebe Christi erfüllt ist. Veränderung ist in jedem Leben möglich, auch in der heutigen gottlosen Zeit. Doch es muss die verändernde Kraft Gottes wirken. Es ist Gottes Geist, der dies bewirkt, nicht menschliche Kraft und Stärke. Veränderung in dieser Welt und Gesellschaft ist nur durch wahre Befreiung möglich. Befreiung, welche durch das Blut gewirkt wird, das bei der Kreuzigung des sündlosen Herrn Jesus Christus zur Sühnung unserer, meiner Sünden vergossen wurde. Sie führt zu einer Freiheit, in der man wirklich frei ist. Frei, immer mehr in Gottes Willen zu leben, um die guten Werke zu tun, die er schon für jeden vorbereitet hat. Freiheit in Christus bedeutet nicht mehr, in sündhaften Zwang leben zu müssen, sondern durch die Kraft und die Vergebung Christi Nein sagen zu können. Und das gegen den eigenen Egoismus. Das ist Selbstverleugnung, welcher nur in der Freiheit Christi möglich ist. Diese Freiheit verkündet uns ursprünglich der an Philemon adressierte Brief, und das in seiner ganzen Fülle. Zur Liebe gehört Opferbereitschaft, persönliche Opferbereitschaft ebenso. Der Herr hat es vorgelebt. Und diese Opferbereitschaft ist aber erst durch die Liebe Gottes möglich. Erst wenn du nicht mehr das Wichtigste in deinem Leben sein willst, sondern der Herr, kannst du dich verändern lassen. Und dann werden Demut und die guten Werke der Verherrlichung Gottes dienen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Wer möchte, kann aufstehen. Großallmächtiger Gott, du bist es, der in uns Veränderung ausführt. Selbst wenn wir es so noch so wollten und alle Anstrengungen daran legen würden, dir gerecht zu werden, wir würden es nicht schaffen. Du hast die Menschen geschaffen, dich zu loben und zu ehren, aber durch die Sünde sind wir dessen nicht nur unwürdig geworden, sondern unfähig geworden. Wir können es nicht tun, weil wir uns in die Mitte gestellt haben, in eine Mitte, in die du allein gehörst. Um dich sollte sich alles drehen und nicht um uns. Und wir stehen auch jetzt wieder in der Gefahr, durch falsche Lehren nicht den Christus in die Mitte zu stellen, sondern den Christen. Hilf uns, dass wir das erkennen, dass wir uns in Demut zu dir bekennen, der du doch in alles in uns wirkst. Dass wir in der Liebe uns verändern lassen, durch die Liebe verändern lassen, zur Liebe verändern lassen, zu guten Werken, die du uns schon bereitet hast. Und dass wir standhaft sind, dein Wort in diese Welt zu tragen und es auch zu verteidigen, zu deiner Ehre. Und du gibst uns auch die Kraft dazu, du gibst uns die Fähigkeit dazu durch deinen Geist. Denn alles, was wir können, kommt von dir. Lob und Dank und die Ehre sei dir dafür gebracht, immer wieder aufs Neue. Amen.